Ja, herzlich willkommen, Daniela Hellmann, diesmal auf der anderen Seite des Mikrofons. Bisher haben Sie die ganzen Folgen moderiert, die 2023 produziert wurden, und diesmal sind Sie mein Gast sozusagen. Ich bin Silvia Necker, Leiterin des LWL Preußen Museums, und wir koordinieren gewissermaßen gemeinsam im Moment das Netzwerk Preußen in Westfalen. Und eigentlich wollen wir heute Sie als Koordinatorin, als neue Koordinatorin ein bisschen kennenlernen. Und wir haben heute einen besonderen Aufnahmetag, Dienstag. Da kann man auch mal dazwischen so ein paar Geräusche einspielen, weil wir haben nämlich hier so ein geniales Podcast-Gerät. So in der Richtung. Wir haben gestern schon ganz viel Berliner gegessen, weil Rosenmontag war, und haben uns mit Luftschlangen dekoriert. Aber heute wird es eigentlich ganz ernst, denn in den nächsten 15 Minuten geht es darum, Sie kennenzulernen. Und wir beginnen natürlich so mit der klassischen Frage, die mir auch gestellt wurde. Als ich 2019 hier Museumsleiterin wurde, haben Sie mich gefragt, was haben Sie denn eigentlich mit Preußen zu tun, Frau Necker? Das frage ich Sie auch. Frau Hellmann, was haben Sie denn eigentlich mit den Preußen zu tun?
Ja, was habe ich mit den Preußen zu tun? Eine gute Frage. Tatsächlich komme ich ja aus Essen. Da findet man die Preußen ja auch hier und da in der einen oder anderen Ecke wieder. Und tatsächlich durch die Familie. Also meine Oma väterlicherseits hat tatsächlich noch auf ihrem Personalausweis Preußen stehen gehabt und kam auch tatsächlich aus Preußen und ist dann damals mit Uroma und Geschwistern und allem Sack und Pack ins Ruhrgebiet geflüchtet quasi. Also da ist so die erste Verbindung, und dann das Typische, was man halt vielleicht so kennt aus der Schulzeit, dass man sich damit beschäftigt hat. Und
ganz von außen gesprochen wäre natürlich Ruhrgebiet ist schon nochmal auch eine eigene Identität im Vergleich zu Preußen, ja. Andererseits wissen wir natürlich, nachdem wir hier unsere schöne Ausstellung gemacht haben, was Preußen mit NRW zu tun hat, beziehungsweise umgekehrt, was NRW mit Preußen zu tun hat, wissen wir sozusagen, wo die Wurzeln des Landes NRW liegen, nämlich auch in preußischen Traditionen. Aber gleichwohl, und das merken wir ja hier im Museumsalltag, sind Sie die Person, die so ein bisschen das Ruhrpott hier, Ruhrgebiet reinbringt in ihrer direkten Art. Würden Sie sagen, das hat sich mittlerweile sozusagen irgendwie ausgewachsen mit dem Preußischsein, weil einfach diese Ruhrgebiet-Identität das überdeckt sozusagen, dieses Pünktliche und Genaue und Stempel und so weiter?
Also ich glaube, in gewisser Weise ja. In der Arbeit findet man das natürlich wieder. Man kennt das, man muss irgendwo pünktlich erscheinen, klar, sicher. Aber tatsächlich würde ich sagen, wenn man im Ruhrgebiet geboren ist, man ist Ruhrgebietler. Also das ist irgendwie, man würde, glaube ich, niemals sagen, man ist irgendwie Rheinländer, also oder Westfale. Das ist schon historisch gesehen, in manchen Ecken stimmt das ja, selbst bis heute. Also manche Leute würden sagen, Duisburg gehört zum Rheinland. Jeder andere würde sagen, er ist irgendwie schon Ruhrgebiet. Mhm. Ja, also ich glaube, die Leute würden sich eher als Ruhrgebietler identifizieren. Also ich tue es zumindest.
Jetzt sind Sie sozusagen als Ruhrgebietlerin irgendwann an die Uni gegangen. Sie haben sich ja offensichtlich irgendwann entschlossen, irgendwas mit Geschichte oder so zu machen. Wie war Ihr Weg dahin?
Ja, tatsächlich. Geschichte und Germanistik habe ich studiert in Essen. Also ich bin der Heimat tatsächlich treu geblieben und da studiert. Tatsächlich weniger was mit Preußen, eher mit Hexen, Hexenverfolgung. Das war so mein Schwerpunkt. Aber durch das Volontariat bin ich dann wieder zu den Preußen gelangt. Also nach dem Studium direkt ins Museum quasi, im LVR Niederrhein Museum Wesel, und da habe ich mein Volontariat begonnen.
Genau, in gewisser Weise hat das natürlich sofort was mit Preußen zu tun, denn eigentlich gab es ja zwei Standorte für das alte Preußenmuseum, einen in Minden, in dem wir uns heute befinden, und einen in Wesel. Vielleicht erzählen Sie uns mal, wie das Volontariat dort gestartet ist, und Sie haben ja dort auch relativ spannende Projekte mitgestaltet, unter anderem eben die neue Dauerausstellung, und das interessiert uns natürlich.
Genau. Ja, wie findet sich, ich finde das immer so lustig, alle Wege führen irgendwie zu Preußen mittlerweile in meinem Berufsleben. Also das Volontariat war ganz schön, es hat natürlich auch viel mit Preußen zu tun gehabt. Man hatte noch die damals, also alte Dauerausstellung, die natürlich einen gewissen preußischen Schwerpunkt hatte. Die Sammlung war preußisch auch geprägt tatsächlich, und die Kollegen haben mir natürlich auch sehr viel erzählt, weil sie eben halt auch die Zeit noch miterlebt haben, wo das Haus so wie Minden auch Preußenmuseum war. Und war ganz schön, diesen Prozess zu erleben, wie sich das entwickelt hat. Also von, das gehörte dazu, zu, wir machen jetzt wirklich ein Regionalmuseum und dann mit einer neuen Dauerausstellung, wo Preußen trotzdem natürlich ein Thema ist, weil es bleibt verbunden. Das ist ja, man ist auch in einer Kaserne, so wie hier, aber ganz, ganz anders natürlich. Also einfach von der Umgebung, aber natürlich auch von dem Inhalt, wie die jetzt produziert werden. Und das war ganz schön. Ganz interessant, also eine Dauerstellung macht man ja auch nicht so häufig und dann vor allem im Volontariat. Und ja, dazu durfte ich auch noch Sonderausstellungen mitgestalten, mit Kooperationspartnern. Also dann auch wirklich mit Menschen, die mit der eigentlichen Museumsarbeit nicht so viel zu tun haben, sondern das waren dann halt Kollegen aus der Kreisverwaltung oder eben halt auch im Freiwilligenverein, wo wir dann halt zusammen ja eine Ausstellung kreiert haben.
Was war das letzte Thema, was Sie mit kuratiert haben?
Das letzte Thema war Kieswände.
Mhm.
Kleine Steine, große Wirkung. Kieswände am Niederrhein. aber ganz spannend, wie eben halt, wie wirklich Kies entsteht. Also man denkt ja immer sofort so, ja, Stein ist gleich Stein, Sand ist gleich Sand. Das ist eben halt nicht so. Das fand ich ganz interessant. Und vor allen Dingen, da durfte ich mich vor allen Dingen mit alternativen Baustoffen beschäftigen. Mhm. Also Pilz, Lehm, Holz. Am liebsten mochte ich tatsächlich, muss ich zugeben, den Pilz, weil er sich angefühlt hat wie Camembert.
Mm.
Also das war schon ganz interessant. Und das hat auch sehr viel Spaß gemacht.
Und hat das auch durchgeschlagen bis zur Ausstellungsarchitektur? Haben Sie da auch neue Materialien ausprobiert?
Tatsächlich nicht. Also die Ausstellung ist mit den, sag ich mal jetzt mal, typischen Wänden gestaltet worden natürlich, aber wir haben Materialien zur Verfügung gestellt bekommen, damit die Besuchenden eben halt erleben können und auch anfassen können, wie sich solche alternativen Materialien tatsächlich anfühlen. Und das war mir eben halt ganz, ganz wichtig, weil wenn man darüber spricht, ist es zwar schön, das zu sehen, aber vielleicht möchte man auch einfach mal so eine gewisse Haptik haben. Und spätestens Hanf oder Pilz ist eben halt etwas, was noch nicht so allgegenwärtig war. Mhm. Und deswegen fand ich das ganz, ganz toll, dass uns da solche Sachen zur Verfügung gestellt worden sind mit den, ja, die Leute dürfen das auf jeden Fall anfassen. Und wer weiß, vielleicht hat sich der ein oder andere dadurch ja anstecken lassen und baut sein Haus jetzt aus Hanf, Pilz oder Lehm. Ich weiß es nicht.
Haben diese Ideen auch eingefunden in die neue Dauerausstellung? Gab es da Konzepte, wo Sie versucht haben, zum Beispiel mit anderen Materialien zu arbeiten? Oder wenn Sie das Tasten sozusagen als Sinn so stark machen, ist das mit eingeflossen?
Ja, tatsächlich wären Baumaterialien ein Teil, also inhaltlich ein Teil der neuen Dauerausstellung wohl tatsächlich da sein. Tasten möglicherweise auch, da waren wir noch nicht so weit, muss ich sagen. Und Sie kennen das ja, vieles ändert sich im Laufe des Prozesses, weil man einfach noch so sagen kann, was ist überhaupt möglich. Aber es wird tatsächlich, abgesehen von den Baumaterialien, auch viele Tastmodelle geben, weil uns das sehr, sehr wichtig, weil wir auch das so empfanden, das animiert. Nicht, also zum Mitmachen, zum besser verstehen und ja, es macht halt einfach mehr Spaß, glaube ich. Das kennt ja jeder, wenn man was anfassen darf, ist da direkt so die Neugier da und man kann dann irgendwas bauen oder hinstellen und ich denke, das gehört einfach dazu.
Absolut. Und ich glaube, dass der zentrale Punkt ist eben, dass so viele Sinne da sind, die wir verwenden können, um eben eine Ausstellung zu erfahren. Und eigentlich nutzen wir das viel zu selten als AusstellungsmacherInnen, dann auch diese Dinge zu nutzen und auszuprobieren, auch selber neugierig zu sein, neue Materialien auszuprobieren. Deswegen habe ich auch tatsächlich danach gefragt. Jetzt sind Sie vor etwa 4 Monaten, 5 Monaten zu uns gekommen ans LWL Preußenmuseum nach Minden aus dem Ruhrgebiet nach Ostwestfalen. Sie haben die Netzwerkkoordination übernommen, sozusagen für das Netzwerk Preußen-Westfalen. Wie schätzen Sie denn die Sache ein? Sie haben sich beworben, haben wahrscheinlich gedacht, keine Ahnung, was ich da machen soll, aber irgendwas koordinieren. Was würden Sie nach vier Monaten sagen? Was ist hier Ihr Hauptjob?
Puh, schwierig. Weil nach 4 Monaten ist immer so, ja, wie soll ich das sagen? Man hat sich erstmal so eingefunden, würde ich sagen, in vielen Dingen. Was gibt es überhaupt und wo ist der Stand? Und ich glaube, mittlerweile würde ich sagen, meine Aufgabe klar koordinieren. Was bedeutet das? Mit viel mit Menschen reden, würde ich sagen. Ganz, ganz viel Projekte anstoßen. Ich glaube, das ist auch das sind beides Dinge, auf die ich mich wirklich freue, weil ich selber ein sehr kommunikativer Mensch bin und auch kreativ. Und ich hoffe, dass sich das gut kombinieren lässt. Aber ich glaube, dass es so meine Aufgabe ist, ist die Leute im Netzwerk, also die Partner näher zusammenzubringen, Austausch da zu fördern auch, weil ich glaube, voneinander kann man so viel lernen, weil durch die unterschiedlichen Situationen, also einfach häuserbedingt, was man hat, muss man andere Lösungen finden. Und ich glaube, da kann man sich meistens gut unterstützen. Ich denke, das ist ein guter Weg. Und gleichzeitig haben wir alle das Ziel, Inhalte den Leuten näher zu bringen, auf verschiedene Weise. Und ich denke, das wird ein großes Ziel sein, das Netzwerk mehr in den Fokus zu rücken, gemeinsam mit den Partnern und tolle Projekte voranzubringen. Vor allen Dingen denke ich da an Familien und Kindern halt.
Also die auch als neue Zielgruppe ein bisschen zu entdecken. Wir haben bisher ja stärker unsere Ausrichtung sozusagen nach innen gewählt, zu sagen, wir müssen erstmal überhaupt als Netzwerk zusammenkommen. Das Netzwerk ist ja noch gar nicht so alt, also gerade mal 7 Jahre. Da muss ich ja auch erst was bilden. Und insofern ist es gut, dass Sie jetzt von außen eigentlich den Impuls auch mit reinbringen, nach außen zu gehen und zu sagen, was können wir als Netzwerk insgesamt als Wirkung entfalten? Unter anderem eben, an wen richten wir uns eigentlich? Insofern ist ganz schön, dass Sie das nochmal stark gemacht haben mit den Familien und auch mit jungen Leuten, die wir einfach mit preußischer Geschichte irgendwie anstecken wollen, wenn sie so wollen.
Ja, auf jeden Fall sehr, sehr gerne, weil ich glaube einfach tatsächlich, das Thema wirkt immer so angestaubt, möchte ich nahezu sagen. Also man kennt es ja höchstens aus dem Schulunterricht so, ja, da war was mit Bismarck und puh, dann gab es da auch noch einen Kaiser, aber es ist ja weitaus mehr und beeinflusst uns oder hat gewisse Einflüsse auf uns bewirkt, die bis heute ja noch irgendwo nachwirken. Und ich glaube, dass es eben halt, je näher man an die Leute drankommt mit Inhalten, die sie ja auch tatsächlich irgendwo verstehen, die im Alltag da sind, desto eher kann man die Leute auch tatsächlich abholen. Und vor allen Dingen junge Leute sind interessiert. Man muss es halt nur richtig verpacken.
Genau, und ich meine, kein Wunder, wenn man eine öde Dauerausstellung präsentiert oder irgendwie vollkommen verschnarchte Präsentationen als Sonderausstellung in den Raum stellt, dann kommt natürlich keiner. Aber wir versuchen ja hier im Preußmuseum, aber eben auch für das Netzwerk, auch neue Formate zu finden, die hoffentlich, so wäre mein Wunsch, auch tatsächlich junge Leute eher ansprechen. Vielleicht berichten Sie so ein bisschen auch, welche Art von Format wir sozusagen etablieren wollen, was uns vielleicht so als erste Idee schon in den Sinn gekommen ist. Und diese ganzen Dinge wollen wir ja auch demnächst in unserem Netzwerktreffen dann im April auch mit allen Partnern diskutieren.
Genau, also das sind natürlich die aber die Projekte, die es eben halt schon gab, wie das Scheinwerferlichtprojekt und halt dieser Podcast, aber natürlich auch neue Sachen wie eine Wanderausstellung, die wir gemeinsam auf den Weg bringen wollen, wo jeder Partner auch was dazu tun kann, die dann auf Wanderschaft gehen. Das heißt, jeder kann sie irgendwo mal sehen. Das ist, denke ich, auch mal ganz wichtig. Aber nicht nur vor Ort, sondern im besten Fall halt auch im Netz. Und aber auch tatsächlich, denke ich, sind ja Projekte wie mit Schulen ganz wichtig. Also, dass man wirklich Museen und Schulen zusammenpackt, dass die Schüler wirklich auch eigene Projekte eben halt entwickeln können, kleinere, die aber dann halt auch im Museum sich wiederfinden oder eben halt andersweitig genutzt werden können. Dass die Schüler halt auch wirklich das Gefühl haben, okay, das ist jetzt nicht nur mal für eine Stunde, ich habe was gemacht und das war's, sondern langwierig was an Substanz hergibt oder eben halt auch tatsächlich Formate für Schüler, für jüngere Schüler, eben halt, dass sie ihre Stadt besser kennenlernen, in dem Preußen halt auch eine wichtige Funktion hatte.
Genau, so ein bisschen preußische Spuren entdecken, aber eben nicht nur mit dem klassischen Stadtrundgang, sondern vielleicht auf eigene Erkundungstour zu gehen und eben auch andere Produkte zu machen. Also wir haben ja bisher auch neben der klassischen Broschüre auch ein Comic mittlerweile im Angebot vom Netzwerk Preußen in Westfalen. Das wurde eben von der preußisch-optischen Telegrafie hergestellt. Also, dass wir versuchen, über diese Formatvielfalt auch möglichst unterschiedliche Menschen zu erreichen. Vielleicht noch eine Idee, die Sie ja mit ins Spiel gebracht haben, eben im Anschluss an Comic. Also, Welche Chancen sehen Sie da dran, das Format Comic nochmal so ein bisschen aufzupeppen und zu nutzen für Geschichtsvermittlung?
Ja, ich denke, wenn man den eben halt an die Stadt anpasst, auch ans Format, also Comic ist ja nicht gleich Comic. Mhm. Das muss man ja auch einfach so sehen. Also ich sage das, weil ich selber tatsächlich früher als Jugendliche viele Comics und Mangas regelrecht verschlungen habe. Das heißt, es geht natürlich auch darum, wie ist es aufgemacht? Wie kann ich mich damit identifizieren? Gibt es eine spannende Geschichte darüber? Ist es halt auch vielleicht etwas, ja, mit mehr Bänden halt einfach. Mhm. Also bin ich dann eben halt so gefesselt, dass ich dann tatsächlich sage, okay, da gibt's noch ein Band mehr. Das könnte man eben halt auch in der Verbindung setzen, dass man halt eine mehrteilige Reihe daraus macht. Und eben halt, ja, die Aufmachung und der Inhalt, dass man irgendwie eine Geschichte dazu erzählt, die tatsächlich historisch irgendwo verankert ist, aber die natürlich trotzdem ein bisschen Spielraum vielleicht auch hergibt.
Jetzt war ich neulich auf einer Tagung in Potsdam am Zentrum für zeithistorische Forschungen. Da ging es nämlich genau darum, Comic als Medium. Gibt es auch etwas, wo Sie sagen, da muss man aber schon aufpassen, dass man zum Beispiel nichts verfälscht, oder gibt es eine Gefahr, dass etwas in Anführungszeichen falsch gelesen werden kann? Sehen Sie solche Probleme oder sagen Sie, nee, das ist eine Frage des Alters. Ab einem gewissen Altersdurchschnitt sind die Leute vielleicht kein Comic gewöhnt und können mit dem Format nicht umgehen, aber die jungen Leute wissen das, wie man das lesen muss.
Ich glaube schon, ja. Hm. Also ich glaube, junge Leute wissen das. Natürlich kann man immer sagen, ja, es besteht die Gefahr, da wird was verfälscht oder es wird etwas falsch verstanden. Natürlich gibt es immer die Problematik, aber ich glaube, das hat nichts mit dem Medium zu tun. Mhm. Das sieht man auch an Formaten, wie wir sie auf Netflix sehen. Natürlich kann man da auch immer Gefahr laufen, dass da irgendwie was Historisches genommen wird und irgendwer versteht es falsch. Aber im Normalfall ist man halt auch geneigt, nochmal genauer, also vor allen Dingen, wenn man sich ja dafür interessiert, ich würde es halt so rum aufziehen, wenn man sich für etwas interessiert, dann liest man ja auch nochmal mehr darüber, weil man es spannend fand. Und dann findet man heraus, ah, okay, das ist in den Comics so oder halt in der Serie so und so. Aber in der Realität war es halt ein wenig anders. Und ich denke, das ist eher der Ansatz, über den man denken muss, dass man sagt, man schafft Anreize, dass die Leute es interessant finden, so dass sie noch mehr darüber erfahren wollen.
Genau, dass sie mehr darüber erfahren wollen und auch merken, dass eben, es gibt ja nicht die richtige oder die falsche Geschichte, sondern eben die vielen unterschiedlichen Perspektiven. Und letztendlich sind wir als Museum oder auch als Netzwerk Preußen-Westfalen ein Produzent von solchen Geschichtsbildern. Wir produzieren mit den Comics, mit den Podcasts, mit den ganzen Formaten auch eigene Bilder. Und das Einzige, was aus meiner Sicht wichtig ist, dass man sich eben dieser Verantwortung bewusst ist. Also, dass man nicht so tut, als wäre man ein Museum, ist kein neutraler Ort, sondern natürlich schaffen wir etwas. Wir machen bestimmte, werfen bestimmte Perspektiven. Wir stellen Dinge auf eine bestimmte Art und Weise dar. Wir lassen Exponate weg, andere zeigen wir. Auch das ist schon sozusagen eine Entscheidung.
Natürlich, man selektiert irgendwo.
Genau. Und aber in der, da besteht ja auch ganz viel Chance drin, dann zu sagen, okay, das habe ich jetzt im Preußenmuseum in Minden so gesehen, und wenn ich dann irgendwie in Berlin in der Ausstellung bin, gibt es eine andere Perspektive, und umso aufregender, denn so setzen sich viele Perspektiven eben zusammen. Das würde ich als die absolute Chance sehen, solche Formate erst recht zu produzieren,
genau,
statt sozusagen vor lauter Angst und Ehrfurcht die Finger davon zu lassen.
Genau, also ich denke auch, das hat ja auch, also wenn wir uns Geschichte angucken, aus welcher Perspektive wird sie denn immer erzählt? Aus der Gewinnerseite, auf einer gewissen Art und Weise. Und das hat ja auch damit viel zu tun, wie man es halt auch darstellt.
Genau, und natürlich nicht nur Gewinner. Es wird oft aus männlicher Perspektive erzählt. Es wird aus weißer Perspektive erzählt, wenn man sozusagen global betrachtet. Und insofern ist das eine wichtige Verantwortung. Und das versuchen wir ja auch hier mit unseren Formaten. Und insofern können die Hörerinnen und Hörer gespannt sein, was sozusagen im Laufe des Jahres 2024 das produziert wird, hier im Netzwerk Preußen in Westfalen. Daniela Hellmann ist immer ansprechbar, wenn was gefällt, wenn was nicht gefällt, wenn es neue Ideen gibt. Sind Sie diejenige, die so ein bisschen unser Kasten für alle Anfragen und auch Beschwerden sind. Und wir freuen uns sehr, dass Sie bei uns im Team sind. Und ich freue mich sehr auf die ganz, ganz tollen neuen Dinge, die wir hier produzieren. Und ich hoffe, das tun die Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Und wir verabschieden uns mit einem tollen Sample aus unserem tollen Gerät am Faschingsdienstag in Minden im Februar 2024.